Deutschlandfunk Kultur Rang 1
mit Janis Elbira herzlich willkommen. 10 Jahre ist es jetzt her, dass in Deutschland die UN-Konvention für die Rechte Behinderter in Kraft trat. Und wir fragen uns heute, wie weit ist die Inklusion eigentlich inzwischen an den Theatern? Gleich im Gespräch über das Berliner Projekt Possible World, das für hörende und gehörlose Menschen Theater spielt. Wenn gehörlose Menschen ins Theater wollen, dann sind sie in der Regel auf Übertitel oder eine der seltenen Vorstellungen mit Gebärdendolmetscher angewiesen. Anders beim Berliner Theaterprojekt Possible World. Alle 2 Jahre entwickelt man dort eine Inszenierung, die ohne Hilfsmittel für Hörende genauso wie Nichthörende funktionieren soll. Aktuell Shakespeares Sommernachtstraum. Gegründet wurde das Ensemble 2008 von der Schauspielerin und Sängerin Michaela Kasper, die kurz zuvor selbst einen schweren Hörsturz erlitten hatte. Mit ihr und dem gehörlosen Schauspieler und Dramaturgen Wille Felix Zante habe ich vor der Sendung gesprochen und Michaela Kasper zunächst gefragt, wie dieser Hörsturz damals ihre eigene Wahrnehmung verändert hat.
Also der Hörsturz hat dazu geführt, dass ich rechts gar nichts mehr gehört habe und links eben teilweise noch. Und es gibt auch Leute, die weiter Musik machen und singen. Ich habe das nicht so gut gekonnt und habe dann das Singen und das Musikmachen aufgehört. Und dadurch, dass ich schlecht höre oder sehr schlecht höre, für hörende Kreise ich immer auf Entgegenkommen angewiesen bin. Also dass man auf mich Rücksicht nimmt. Das spüre ich als Schauspielerin beim Drehen. Überall muss man halt auf mich Rücksicht nehmen. Und das hat meine Perspektive auf die Hörendenwelt verändert. Ja, also sobald man ein Defizit hat, ist man jemand anderer. Und egal, wie freundlich die sind, es ist eine Form von Anderssein und man gehört nicht mehr so ganz dazu. So habe ich das damals empfunden.
Herr Zante, Sie kennen das mit dem Rücksichtnehmen wahrscheinlich sehr gut. Diese Welt, von der Michaela Kasper gerade gesprochen hat, die Welt des Theaters, des Films, der Musik, das ist ja eine, die gerade für gehörlose Menschen sehr viele Barrieren hat. Wie haben Sie für sich trotzdem das Theater entdeckt und wie haben Sie beschlossen, dass Sie gerne auf der Bühne stehen möchten? Wie haben Sie sich für das Theater begeistert?
Theater ist ja für mich eigentlich nie zugänglich gewesen. Ich habe keine Theatervorstellungen wirklich besucht, vielleicht 2 oder 3 mit Übertiteln und habe mich dann im Studium ein bisschen mit der Theorie befasst. Also es ging um Gebärdensprachpoesie und so weiter. Also ich habe sozusagen als Zuschauer bei Possible World angefangen und dann habe ich Artikel drüber geschrieben und dann hat mich schließlich Michaela gefragt, ob ich da dramaturgisch mitarbeiten wollen würde, also in Bezug auf Gehörlosengeschichte, Gehörlosenkultur. Ja, und dann kam irgendwann die Frage, ob ich da auch mitspielen will. Und dann habe ich ja gesagt, ja, so war das.
Frage an Sie beide, jetzt ist ja das, was Sie mit Possible World machen, da wird oft drüber geschrieben, es sei sehr anders als das, was man gemeinhin so unter Inklusionstheater versteht. Wie würden Sie den besonderen Ansatz von Possible World beschreiben?
Also ich kann es jetzt nur aus meiner Perspektive sagen. Es gibt eine Art von Inklusion, wo es gibt eine Kultur der Mehrheitsgesellschaft und es gibt bestimmtes Handwerkszeug dafür. Und dahin kann man sich als Schwerhöriger oder Gehörlose oder Gebärdensprachler inkludieren. Das heißt, dass man genau so das Theater und den Film bedient, so wie es existiert. Das ist eine Möglichkeit. Das kann jeder Gehörlose machen, indem er zu den entsprechenden Lehrern geht. Und das andere ist, dass man die Kultur der Gehörlosen als eine eigenständige Kultur wahrnimmt. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir die Parameter der Gebärdensprache, also dieses Räumliche, das Visuelle, dass es da eine bestimmte grammatikalische Form gibt, wie Personenübernahme oder Perspektivwechsel. Also, dass man sagt, über die Gebärdensprache und die Erzählweise, die in der Gebärdensprache beinhaltet ist, ist das ein eigener Formenkanon.
Ja, um dann nochmal mit der Rücksichtnahme aufzugreifen. Ich glaube, die gehörlosen und schwerhörigen Schauspieler und Schauspielerinnen bekommen bei Possible World auch sehr viel Freiraum. Und ich glaube auch, dass bei Possible World sehr wenig Berührungsängste gibt. Das fehlt oft bei herkömmlichen Produktionen, glaube ich auch. Es ist für Gehörlose und Schwerhörige sehr schwierig, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Das fängt an bei Praktika, bei Verbindungen. Es geht sehr viel über Kommunikation, also auch Vitamin B eben. Und das ist für Schwerhörige und Gehörlose schwieriger. Und ich glaube, deswegen werden auch ganz oft Rollen, die eigentlich eine gehörlose Figur darstellen, von hörenden Schauspielern übernommen. Was eigentlich so in der Form sehr schwierig ist, weil es für Gehörlose eindeutig ist, dass die Person nicht wirklich gehörlos ist. Und es wäre eine Verballhornung der Gebärdensprache.
Da muss ich jetzt auch mal was zurückgeben. Ich finde, die Gehörlosen tun eine Menge nicht dafür, dass sie wahrgenommen werden. Es wird immer gesagt, ja, die hörende Welt, die muss uns wahrnehmen. Nee, solange es keine professionellen Fotos im Internet gibt, solange es keine Showreels gibt. Jeder, der die Sachen von XX sieht, denkt, nee, mit der mache ich das nicht, weil es einfach nicht professionell ist.
Hat das vielleicht damit zu tun auch, dass diese gehörlosen Szene und die gehörlosen Kultur teilweise sehr für sich bleibt und auch sehr stolz darauf ist, dass sie unter sich so eine eigene Kultur entwickelt hat?
Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich habe jetzt kürzlich einen Artikel gelesen, der, sagen wir mal, die Emanzipation der Gehörlosen auf einem ziemlich breiten Spektrum darstellt. Einmal von den, sagen wir mal, hilfsbedürftigen Menschen mit Behinderung bis hin zur eigenständigen Sprach- und Kulturgemeinschaft. Und dass man da jetzt halt aktuell irgendwo in der Mitte feststeckt und sich die Geschichte und diese Gemeinschaft noch entwickeln muss, was aber eigentlich auch völlig verständlich ist. Über 100 Jahre Diskriminierung und Ausbremsung, vor allem der Bildung und sprachlichen Frühförderung, ist den Gehörlosen sehr viele Steine in den Weg gelegt worden sind.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Michaela Kasper und Wille Felix Zante vom inklusiven Berliner Theaterprojekt Possible World. Frau Kasper, Herr Zante, ich würde gerne nochmal auf diese besondere Bühnensprache eingehen, die Sie mit Possible World entwickelt haben. Sie arbeiten mit Lautsprache, Gebärdensprache, aber auch mit einer Darstellungsform, die sich Visual Vernacular nennt. Können Sie mal beschreiben, was das eigentlich genau ist?
Muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt in der Gebärdensprache, gibt es da etwas Ähnliches wie Pronomen, also Stellvertreter. Das sind bestimmte Handformen, zum Beispiel wenn man einen Kaffeebecher hält und diese Handform übernimmt, dann ist das ein Klassifikator, so nennt man das. Und der kann verschiedene Sachen darstellen, die eine ähnliche Form haben. Und Visual Vernacular ist eigentlich keine Gebärdensprache, sondern bedient sich vieler Elemente der Gebärdensprache und ist auch ein bisschen so ähnlich wie Pantomime. Nur dass Pantomime eben alles eins zu eins darstellt. Eigentlich alles, was passiert, spielt sich immer ungefähr in der Größe der Figuren ab, also in dem Format. Wohingegen bei Visual Vernacular man viel mit Filmtechniken arbeiten kann. Man kann in der visuellen, händischen Darstellung kann man Schnitte einbauen, man kann vergrößern, man kann zoomen aus der Totale in die Makroperspektive, Porträtaufnahmen machen und so weiter. Das kann man alles darstellen. Das ist natürlich sehr schwierig in einem akustischen Medium zu beschreiben, aber es ist, was man als Laie vielleicht als Gebärdensprachpoesie bezeichnen würde, aber die Leute, die Visual Vernacular machen, die lehnen das ab, weil Gebärdensprachpoesie eben so etwas ist, was hörende, also lautsprachliche Gedichte in Gebärdensprache überträgt. Wohingegen Visual Vernacular eine ganz eigenständige Kunstform ist. Wir haben da mit dem Schotten Brian Duffy zusammengearbeitet, der ist extrem talentiert, was Visual Vernacular angeht, und der ist großartig und hat uns das eigentlich alles beigebracht.
Ihre aktuelle Produktion am Ballhaus Ost, die jetzt wieder aufgenommen wird im April, ist Shakespeares Sommernachtstraum. Jetzt ist Shakespeares Sprache eine, die ja schon bei der Übertragung vom Englischen ins Deutsche zum Beispiel, so gut die Übersetzung auch sein mag, einiges verliert. Wie schwierig ist die Übertragung auf die vor allen Dingen visuelle Ebene? Wie sind Sie da rangegangen an Shakespeare?
Wir haben eine starke Strichfassung gemacht und hatten ein Textbuch mit drei Texten, also einmal dem englischen Original, einmal einer einfachen englischen Fassung oder Modern English Version und einmal eine deutsche Fassung, die sich zusammengeklaubt hat aus 1:1 Übersetzung, ein bisschen was von Gosch oder Schlegeltik kaum. Es ist einfach nicht zu übertragen. Die Gebärdensprache, das kann er besser erklären, hat einen völlig anderen Aufbau und bedarf eines Umkehrens des Aufbaus der poetischen Bilder bei Shakespeare. Aber da Shakespeare vor allem in diesem Stück auch eine sehr poetische und bildhafte Sprache hatte, war das sehr interessant, das zu entwickeln und auch für den Hörenden sehr interessant, das zu sehen, wie dann eben eine Rose im Raum entsteht und dann eben verdorrt, also wie das dann im Prozess sozusagen dieser Rose auf einmal, dass sie abgeknickt ist. Es entstehen andere Zusammenhänge, aber ist schon eine Interpretation von Shakespeare, die, ich würde mal behaupten, auch nicht weiter weg ist als Herr Schlegel. Wir hatten diese Fassung und dann haben wir ein Videotextbuch gemacht und da haben wir alles eingebärdet.
Genau. Wir haben uns das Stück sehr gut erarbeitet dadurch. Ja. Wir sind das einfach einmal durchgegangen, haben das gebärdet, haben überlegt, wie können wir das jetzt übersetzen, wie können wir das übertragen, was fallen uns für Bilder ein.
Hat es das Stück auch klarer, verständlicher gemacht vielleicht, wenn man über die visuelle Ebene unter anderem da vor allen Dingen dran geht? Das ist ja ein Stück, was schon allein beim Lesen viel Verwirrung stiftet. Also da wechseln sich Traum und Realität ab, die Figuren schlüpfen in verschiedene Rollen, man weiß irgendwann nicht mehr so ganz genau, wer eigentlich wer ist. Macht es das Stück plötzlich durchsichtiger, wenn man visuell daran geht?
Also ich habe einen Sommernachtstraum auch ein paar Mal gesehen und ich bin nie so ganz dahinter gestiegen. durch die Körperlichkeit. Ich finde es verständlicher, ich finde es klarer, ja.
Frage zum Schluss. Ihr Projekt heißt Possible World, also mögliche Welt. Was würden Sie sich denn von einem möglichen zukünftigen Theater wünschen, dass es zu dieser möglichen Welt wirklich etwas beitragen kann?
So generell denke ich, dass man sich der Gebärdensprache und dem Formenkanon der Gebärdensprache auseinandersetzen sollte und generell, dass Theater inklusiver wird. Aber ich finde, das ist ja auch auf dem Weg. Und die Gebärdensprache ist ja noch ein bisschen draußen. Das liegt sicherlich daran, dass es einfach leichter ist, was auf Englisch zu spielen als in Gebärdensprache. Für uns würde ich mir wünschen, dass wir über mehrere Jahre eine Finanzierung bekommen würden, dass wir ein Orgigramm haben, was eben auf mehrere Leute aufgeteilt ist und dass wir nicht immer so viel Zeit brauchen, um neue Gelder zu akquirieren. Also im Sommernachtstraum waren es einfach 2,5 Jahre. Und da geht zu viel Zeit verloren.
Ja, das wären stabile Strukturen, in denen man sich weiterentwickeln kann.
Ja, genau. Dass man anderen Leuten die Möglichkeit auch geben kann und das kontinuierlich auch eine Anlaufstelle ist. Und wo dann meinetwegen das DT, wenn sie eine Frage haben, dann vielleicht auch mal anrufen kann. Und dass vielleicht eine gedolmetschte Vorstellung doch nicht der Hit ist, ne? Sondern dass das einfach nichts mit Inklusion zu tun hat.
Eine andere Welt ist möglich, aber nicht ohne Geld. Das waren Michaela Kasper und Wille Felix Zante vom inklusiven Theaterprojekt Possible World, das eine Bühnensprache für Hörende und Gehörlose entwickelt. Zum nächsten Mal zu erleben bei der Wiederaufnahme von Shakespeares Sommernachtstraum am Berliner Ballhaus Ost ab dem 18. April. Ganz schön schräg ist der Plot, mit dem die ZDF-Serie Familie Braun vor rund 3 Jahren große Erfolge gefeiert hat. Darin klingelt es nämlich an der Tür einer Nazi-WG und eine junge Frau, die in ihre Heimat Eritrea abgeschoben werden soll, überlässt ihre Tochter der Obhut dieser zweifelhaften Wohngemeinschaft. Denn einer der braunen Jungs ist der bis dato ahnungslose Vater des Mädchens. Jetzt soll er sich kümmern. Nach und nach findet dieser Stoff nun auch seinen Weg auf die Theaterbühnen. Dort allerdings war man zunächst eher skeptisch, wie Wolfgang Schilling für uns am Nordharzer Städtebund Theater in Sachsen-Anhalt herausgefunden hat.
Diese Familie Braun ist schon was Besonderes. Tryout steht in Klammern hinter dem Titel, was ausprobieren heißt. In der Musical-Branche eine gängige Praxis. An kleinen Bühnen wird etwas so lange ausprobiert, bis es richtig funktioniert. Dann bekommt ein großes Haus den Uraufführungszuschlag. Nach Parchim bekam jetzt also das Nordharzer Städtebundtheater seine Chance. Für Dramaturg Daniel Theuring ein ganz neues Verfahren.
Ich habe erst mal angerufen und gefragt, was ist denn das mit dem Tryout? Können wir das nicht als Uraufführung kriegen? Und dann kam die Antwort, da sind Sie sich noch nicht so sicher, das wird erstmal ausprobiert. Und dann habe ich mich darauf eingelassen, habe mit denen auch gesprochen darüber, dass es bei uns ein bisschen anders aussehen wird, weil wir vom Ensemble etwas eingeschränkt sind. Und hatte erst ein bisschen Muffensausen, dass das vielleicht nicht so gut ankommt, aber die sind sehr offen gewesen und waren begeistert, was man auf dem Theater so alles machen kann.
Alter, was ist das? Keine Ahnung. Die Negerin hat die hier abgestellt, hat gesagt, das ist deine Tochter und hat sich vermisst.
Das ist deine Tochter?
Was? Nein, Quatsch, das ist nicht meine Tochter.
Wie heißt du? Ich bin Lara, ich bin 9. Wer ist das?
Alter, das ist Adolf Hitler.
Wieso guckt der so traurig?
Der Führer, der guckt nicht traurig.
Wohl.
Negerkind, halt die Fresse.
Nein, das tut sie nicht. Die Tochter, die bleibt und mit ihren naiven und offenen Kinderfragen die Nazi-Welt Stück für Stück auf den Kopf und in Frage stellt. Für Regisseur Sebastian Wirnitzer ein großes Vergnügen, aber auch eine besondere Herausforderung.
Die Sprache ist ein Thema. Es wird viel Fäkalsprache benutzt an diesem Abend. Immer sexualisierte Fäkalsprache. Und immer ist das Kind dabei. Das war ein gar nicht so einfacher Prozess, die Kinder zu finden, die ja auch noch dunkelhäutig sein müssen. Blackfacing wollen wir natürlich nicht machen.
Die Suche war erfolgreich. Die beiden alternierend besetzten Mädchen spielen unglaublich authentisch und mit einer Bühnenpräsenz, die geradezu verblüfft. Und auch die Profis konnten den offenbar etwas skeptisch angereisten Autor Manuel Melmberg überzeugen.
Also als ich die Premiere in Halberstadt gesehen habe, da war ich schon tierisch nervös, als ich einfach vor der Tür stand und gesehen habe, wie diese Leute ins Theater strömen. Ich habe mir jeden einzelnen Menschen angeguckt und gesagt, der lacht doch nicht. Was ist denn, wenn die da sitzen und denken, ach du Scheiße, das kann man doch nicht machen, das kann ja genauso gut sein. Das ist ja total provokant. Und da war ich halt sehr erleichtert, als die nach 15 Sekunden das erste Mal lauthals losgelacht haben. Und dann hat das auch nicht mehr aufgehört für 1,5 Stunden. Das war ein sehr tolles Gefühl.
Freut sich der Autor und auch im Publikum war man zufrieden.
Es gibt einen Bezug zu dieser Stadt. Also wir hatten ja auch oder haben ein Problem mit rechten Tendenzen und wir haben aber auch hier das Flüchtlingsheim, also die Erstaufnahmeeinrichtung in Sachsen-Anhalt. Von daher passt es einfach. Und ich finde es eben gut, dass es eben eine Komödie ist und dass man sich diesem Thema eben mit Humor nähert. Auch die Idee, das aus dem Internet auf die Bühne zu bringen, ist ja auch was, was junge Leute vielleicht mehr anspricht. Ne? Und dass das in so einer Kleinstadt im Osten so modern aufgeführt wird, finde ich einfach gut. Vielleicht erreicht man da auch eine neue Zielgruppe mit, die sonst nicht ins Theater kommt.
Guter Gedanke. Was aber, wenn am Ende sogar die Nazis vorbeischauen? Ist hier ja schon mal vorgekommen, als sie nach einer Premierenfeier Musical-Darsteller des Hauses zusammenschlugen. Ist allerdings über 10 Jahre her und macht Hauptdarsteller Jonte Volkmann aktuell keine Angst.
Ich habe nicht jetzt die Idee oder die Ahnung, dass da viele Nazis irgendwie denken, ach, das ist aber interessant. Guck mal, da sind wir im Theater. Lass uns das mal angucken. Fast schade ist. Ich fände es fast gut, wenn die vorbeikommen und sich das angucken und man auch mit denen ins Gespräch kommt. Mal schauen. Und ich hoffe, dass wir da sehr, sehr viel ins Gespräch kommen.
Dieses ins Gespräch kommen wird nun am Haus offensichtlich kontrovers diskutiert. Ein Rat von außen, bitte nicht zerreden, das Stück spricht für sich und wird verstanden, auch ohne theaterpädagogische Nachhilfe. Zum ersten Gespräch danach kamen übrigens keine Nazis, dafür aber Fabian Walter. Und der hatte als Vertreter des zuständigen Theaterverlags eine gute Botschaft dabei.
Nun, es ist eine Entscheidung gefallen, auch in Absprache mit Herrn Meinberg, dass wir uns dafür entschieden haben, die Uraufführung hier an das Nordharzer Städtebundtheater zu geben.
Eine Nachricht, die von dem engagierten kleinen Schauspielensemble des Hauses zu Recht mit großer Freude aufgenommen wurde.
Die Familie Braun hat das Fernsehen verlassen und tourt nun durch Sachsen-Anhalt. Wolfgang Schilling berichtete für uns vom Nordharzer Städtebundtheater. Die nächste von noch vielen Vorstellungen ist am Donnerstag an den Kammerspielen Halberstadt.
Die geniale Stelle.
Die Autorin Katja Hensel sorgt momentan mit ihrem Kanzlerinstück Angela die Erste in Bremen für Aufsehen. Vor 2 Wochen, da hatten wir sie hier in Rang 1 im Gespräch und bei dieser Gelegenheit verriet uns Katja Hensel auch gleich, welchen Theatermoment sie einfach genial fand.
Also meine geniale Stelle, die habe ich gesehen beim Natural Theater of Oklahoma. Das war Life and Times und ich glaube, das war die 2. Episode. Und in dem Stück hat dieses Theater sehr lange die Geschichte, die Biografie am Telefon von einer ganz durchschnittlichen Amerikanerin sehr belanglos aufgenommen.
I do remember a one time we had these family friends, Sharon and Rich, who my parents are still very good friends with.
Und dann haben sie diesen Text quasi vertanzt. Und es waren 20 Menschen in Adidas-Sportanzügen auf der Bühne, die alle gleichzeitig chorisch diesen Text gesprochen haben von einem pubertierenden Mädchen. Jeder kennt diese Situation. Man fühlt sich wahnsinnig alleine, man fühlt sich hässlich, man fühlt sich ausgeschlossen, unverstanden. Und das mit diesen eleganten Bewegungen und alle gleichzeitig in ihren Sportanzügen, das hat für mich diesen Irrglauben, den man in der Pubertät hat. Man sei vollkommen allein und allen geht's genauso. Und alle tragen wir die gleichen hässlichen Sportanzüge und man kommt aber nicht raus mit der Sprache und fühlt sich einfach wahnsinnig einsam. Das hat es für mich total getroffen. Ich fand das super.
Die Autorin Katja Hensel über ihre geniale Stelle erlebt beim Nature Theater of Oklahoma. Und auch das Gespräch mit Katja Hensel, das meine Kollegin Susanne Burkhardt geführt hat, das finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de. Hier geht's jetzt direkt weiter mit unserem Filmmagazin Vollbild und Patrick Welinski. Viel Spaß dabei, wünscht Janis Elbira.